Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Willkommen zur neuen Ausgabe des Millerntalks. Mein Name ist Alexander Laux und im Studio begrüße ich mal wieder Rupert Fabig. Moin Rupert, freue mich.
Grüß dich.
Ja, wie siehst du, warst auch in Bielefeld am Wochenende. Ich hatte noch so ein bisschen Resturlaub, deswegen habe ich, muss ich gestehen, Ausschnitte gesehen, aber mich natürlich entsprechend informiert. Und mich würde natürlich mal zum Start beginnen, wie so deine, es gibt ja einmal die Faktenlage, die Tabelle, wieder kein Sieg, und es gibt so die gefühlte Lage. Und was glaubst du, wie so bei der St. Pauli-Anhängerschaft, die jetzt nach dem 2:2 ist?
Ich glaube, sie kommt der Tabellenplatzierung ziemlich nahe, was so die Anhängerschaft betrifft. Ich selber würde es gleich ein bisschen dezidierter sehen und ein bisschen anders. Aber Tabelle, ich weiß gar nicht, nach 4 Spieltagen Tabelle im Kopf, glaube Platz 14.
15.
15, siehst du.
Punktgleich mit 17.
Genau. War jetzt so, was man von Fanseite vernommen hat, nicht gerade, dass jubiliert wurde, dass man einen Punkt auf der Bielefelder Alm geholt hat. Jetzt nach wie vor gibt es Kritik an der Defensive, an der Offensive, am Trainer. So richtig zufriedengestellt ist noch keiner. Ich glaube, es ist einfach Zeit, dass mal wieder ein Sieg kommt. Der letzte Sieg ist vom März gewesen. Generell Pflichtspielsieg.
Ich glaube sogar, da, gut, das war ja saisonübergreifend.
Genau,
ich
glaub, das kann es war man sogar, nicht so ganz werten.
Ja, genau, ich glaube, es war sogar im Februar. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, genau, weil es einfach eine andere Liga ist. Aber es ist natürlich Fakt und trägt natürlich dazu bei, dass die Stimmung entsprechend so ist, wie sie ist.
Genau, ne? Also die Serien finde ich auch Quatsch, saisonübergreifend, weil es eine komplette neue Mannschaft ist, komplett neue Liga, man das gar nicht vergleichen kann. Es geht eher so um die generelle Gefühlslage, dass ein St. Pauli-Fan einen Sieg im Pflichtspiel erlebt hat, ist so lange her, ungeachtet der Mannschaft, ungeachtet der Liga, deswegen steigt vielleicht so ein bisschen die Frustration an, auch wenn ein Punkt in Bielefeld jetzt gar nicht so verkehrt ist, wenn man nur aufs Papier schaut.
Ja, ich würde es gerne mit dir ein bisschen so realistisch aufdröseln. Ich meine, man könnte ja jetzt ja auch sagen, ja, das ist das, was so typischerweise Absteiger einfach durchleben. Neue Spieler verlassen den Club, und zwar nicht unbedeutende, neue kommen, das muss ich finden, und eigentlich musst du jedem Team ja auch eine gewisse Zeit geben. Auf der anderen Seite siehst du bei den anderen Absteigern, Heidenheim, Wolfsburg, die haben einen ganz ordentlichen Start hingelegt, ne? Mit, glaube ich, 8 oder 9 Punkten.
Ja, Wolfsburg 8, Heidenheim 9, glaube ich. Ich würde es vielleicht so sehen, dass man, wenn man den Saisonstart jetzt für sich betrachtet, 4 Zweitligaspiele, ein Pokalspiel, dann ist er auf jeden Fall unbefriedigend gewesen. Pokal gleich rausgeflogen bei einem Drittligisten und in der Liga 15. mit 3 Punkten nach 4 Spielen, das ist natürlich zu wenig. Wenn man jetzt aber nur das Bielefeld-Spiel rausgreift, das fand ich, war schon ein Schritt oder mindestens mal ein halber Schritt in die richtige Richtung. Aus meiner Sicht war es die bislang beste Saisonleistung bei einem guten Gegner. Das klingt jetzt so blöd, defensiv halbwegs stabil. Sie haben nur 8 Torschüsse zugelassen und kaum Großchancen. Natürlich wieder 2 Tore kassiert.
Und selbst auch nicht so viele Torschüsse abgegeben.
Nee, genau, das ist zu wenig gewesen. 7 Torschüsse, kaum Großchancen gehabt. Also kann man ja sogar sagen, dass sie endlich mal effizient waren, was ja in den vergangenen Jahren immer so einer der Kritikpunkte war, dass sie keinen klassischen Torjäger haben, was ja schwierig ist für Mannschaften in der Bundesliga mit einem geringeren Budget, dann wirklich so einen ausgemachten Knipser zu haben. Und jetzt verwandeln sie die Dinger zwar halbwegs effizient, aber sie kriegen die Großchancen jetzt in den vergangenen Spielen gar nicht mehr. Ich würde es noch nicht zu 100% als strukturelles Problem ansehen, sondern so erstmal als punktuelle Beobachtung. Aber es müssen natürlich weitere Schritte gegangen werden. Aber wie gesagt, Bielefeld, fand ich, war jetzt keine Fortsetzung der Negativserie, sondern es war ein vernünftiger Auftritt, dem natürlich deutlich mehr folgen müssen.
Klar, du brauchst ja auch, es fehlt so ein bisschen Selbstvertrauen auch, ne, wenn du keine Siege hast. Aber ich finde, man muss natürlich auch konstatieren, es war jetzt nicht so die Belletage, gegen die sie bisher gespielt haben. Ne? Also dann
das sagst du als Kaiserslauterer.
Ja, nicht Kaiserslautern.
Als Pfälzer,
genau. Meine alte Heimat. Naja, gut, aber Fürth, Kiel, die stehen jetzt ja nicht besonders, Bielefeld auch. Ja. Die haben 3, 4 Punkte. Ist jetzt nicht so, dass die da durchgestartet sind. Und jetzt kommt Wolfsburg, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Also insofern, so richtig Mut macht das, auch wenn du sagst, dass sie sich stabilisiert haben in Bielefeld, natürlich trotzdem nicht.
Nee, also man merkt der Mannschaft, glaube ich, zwei Probleme an. Das erste ist, dass sie eine ganz schön lange Findungsphase hat. Also gerade hinten defensive Zuordnung, Dreierkette, dass die relativ neu ist. Und zum Zweiten, dass das bis vergangene Woche noch geöffnete Transferfenster schon ein bisschen Raum für Theater geboten hat. Vielleicht nicht Theater in dem Sinn, dass es jetzt da zu großen Verwerfungen innerhalb der Mannschaft oder einiger Spieler gekommen ist, aber es war einfach eine Unsicherheit noch da. Was passiert? Wer geht noch? Wer bleibt jetzt überraschenderweise doch? Und das Thema ist jetzt zumindest erstmal dicht. Ich glaube, das wird jetzt schon auf kurze Sicht für ein bisschen mehr Ruhe und Sicherheit sorgen. Das andere, man muss sich finden, man muss dann auch die Schritte in die nächste Richtung machen. Das muss jetzt kommen. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man jetzt nicht in Aktionismus verfällt, dass man jetzt nicht irgendwas macht, um was zu machen, sondern vielleicht auch an einem eingeschlagenen Weg erstmal festzuhalten, weil man hat die ganze Saisonvorbereitung in diesen gewissen Strukturen trainiert, Dinge einstudiert. Man hat es jetzt in den ersten Saisonwochen gemacht. Und jetzt ist es, glaube ich, wenngleich Fußball ein Ergebnissport ist und ich auch sehr ergebnisorientiert bin als Berichterstatter, ist es, glaube ich, wichtig, ein bisschen die Leistung von den Resultaten noch zu trennen.
Ja, ich finde, es tut auch gut. Man neigt natürlich auch dazu, dann so die Ausschläge nach oben und nach unten sind häufig sehr stark. Es ist ja, es geht um Emotionen, das ist völlig normal. Da können sich Reporter, Journalisten auch nicht völlig von frei machen. Aber unser Job ist es ja eigentlich, möglichst diese Spitzen ein bisschen wegzunehmen. Und ich würde gerne mal Spiel mit dir spielen, wenn du jetzt Trainer des FC St. Pauli wärst. Hättest du Fujita auch zweimal rausgelassen?
Puh, es hat mich überrascht. Also es hat mich vor allem jetzt in Bielefeld überrascht. Die Woche davor gegen Kaiserslautern kann man sagen, okay, er gibt der Dreierkette noch eine Chance im dritten Saisonspiel mit Matthiesen in der Mitte, mit Nemeth und mit Ando. Und Fujita hat ja anscheinend nicht gut trainiert, vielleicht auch noch gehofft, dass er doch noch verkauft wird. Frust
noch dabei.
Ja, ja. Rasmussen hat das ordentlich gemacht, Smith war wieder voll zur Verfügung und wenn Smith zu 100% da ist, muss er spielen. Kann man machen. So, dann war in dem Spiel aber sichtbar, dass gerade Matthiesen große, große Probleme wieder hatte, noch keine überzeugende Leistung in den Pflichtspielen abgeliefert hat und für mich hat eigentlich alles darauf hingedeutet, also du veränderst es in Bielefeld so, Smith kommt hinten in die Abwehrzentrale rein, dann wird sein Platz auf der Doppel-6 frei und natürlich muss ihn Fujita besetzen als nominell einer der zwei, drei besten Spieler und vom Marktwert her der wertvollste, wenngleich das jetzt in dem Fall irrelevant ist. Da habe ich schon mit gerechnet, dass er jetzt wieder gar nicht gespielt hat. Hui. Plus dazu kommt für Marcel Rapp einerseits gut, andererseits so ein bisschen fatalerweise, Matthiesen hat diesmal eine sehr gute Leistung geboten, abgesehen von einem Stellungsfehler vor dem 0:1, in den Zweikämpfen überragend, auch sonst im Aufbauspiel verbessert gewesen. Jetzt kannst du ihn eigentlich nicht rausnehmen und Smith ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und Rasmussen macht das die Saison bislang auch vernünftig, also es gibt keine Veranlassung, da jetzt was zu ändern. Nur was machst du jetzt mit Fujita, der eigentlich ein richtig guter Spieler ist?
Ja, was machen wir jetzt mit dem?
Was machen wir jetzt mit dem, ja?
Gegen Wolfsburg ist natürlich eine spielstarke Mannschaft, wird eine völlig andere Nummer am Millern-Tor. Ich habe auch so ein bisschen im Vorfeld gedacht, okay, eigentlich Smith, einer der wirklich besten Spieler natürlich, wo ist der jetzt am wertvollsten für die Mannschaft? Ne? Und wenn du jetzt doch relativ viele Tore schon kassiert hast in den ersten fünf Spielen, hilft das vielleicht der Mannschaft mehr, wenn du ihn in die Abwehr stellst? Wenn du womöglich, da brauche ich auch unbedingt jetzt mal deine Expertise, vielleicht doch ein bisschen am System ein bisschen kratzt und sagst, okay, vielleicht mit einer Viererkette hinten spielen, auch wenn das eigentlich gar nicht geplant ist. Einschränkend, es kann natürlich auch zu einer weiteren Verunsicherung führen, wenn du eigentlich anders trainiert hast und dann aber was umstellst. Insofern, es ist schon ein bisschen tricky, aber was ist deine Meinung? Würdest du Smith ganz konkret, wenn Matthiesen irgendwie sich verbessert hat, doch einfach neben Speed stellen, um da mehr Stabilität hinten reinzubringen?
Na, wie stellst du es dann hinten auf, ne? Wen nimmst du raus? Also für mich ist nach wie vor so, also David Nemeth jetzt machst du gerade zum Kapitän, den kannst du nicht rasieren, wenngleich er auch keine gute Saison spielt bislang, also er bleibt unter seinen Möglichkeiten, aber dann würde ich doch eher Mathiesen rausnehmen von der bisherigen Saisonleistung. Tomoya Ando ist okay, ist jetzt der Beste bislang gewesen von den drei Verteidigern, ohne sich jetzt groß positiv abgehoben zu haben. Man sieht ja schon, Erik Schmidt lässt sich ja auch immer sehr, sehr stark zurückfallen und nimmt dadurch vielleicht schon so in gewisser Hinsicht diese Rolle automatisch ein. Wo ist er am besten aufgehoben? Ich glaube, er selber spielt am liebsten schon im Zentrum so ein bisschen auf der Sechs. Er wird aber seit Jahren als zentraler Innenverteidiger ein bisschen missbraucht bei St. Pauli, weil er da eben auch sehr, sehr gut ist auf der Position und sie immer andere vor ihm gehabt haben.
Ja, ich versuche natürlich ein bisschen Platz zu schaffen für Fujita. Ne?
Genau, das ist die große Frage. Wenn du jetzt auf Viererkette umstellst, wen nimmst du raus? Wie schiebst du es um? Und wenn ich jetzt hier sitze und sage, du musst Ergebnis vom Prozess trennen, dann wäre es ja total aktionistisch zu sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit so gespielt, jetzt war es eigentlich mal vernünftig mit der Dreierkette hinten, jetzt schmeißen wir es doch komplett um, aber du musst natürlich so diesen Sweet Spot erwischen, wann stellst du wirklich was um, wie lange glaubst du, dass eine Sache funktioniert, die dann vielleicht sich im Endeffekt doch als nicht so funktionsfähig herausstellst, wann änderst du da was fundamental dran oder wann glaubst du, okay, jetzt sind wir konstant genug, jetzt sind wir stabil genug, jetzt geht es damit auch voran. Das ist, glaube ich, schwierig, da den entscheidenden Punkt zu treffen. Änderst du es jetzt vor einem Spiel gegen Wolfsburg, nominell natürlich mit Abstand beste Mannschaft der Liga, wobei natürlich, du hast gesagt, die sind spielstark, so ein Fujita, so ein kleiner Zerstörer, da schon was taugen würde. Und du schaffst ja natürlich auch ein Riesenproblem, wenn du ihn jetzt die ganze Zeit nicht spielen lässt. Also einerseits sinkt sein Marktwert, wenn du ihn verkaufen willst und andererseits, also irgendwann ist er ja auch nicht mehr zufrieden damit.
Ja, ja. Ich meine, das ist sowieso immer einfach von außen, wenn ich sehe die Trainingseinheiten nicht, weiß nicht, wie die drauf sind. Insofern ist es immer leicht, dann von außen dann den Leuten was reinzusingen. Aber es gehört ja irgendwie auch zum Spiel dazu, weil die das Gleiche könnten wir natürlich auch über die Offensive sagen. Ne? Also weil du über Sweet Spot gesprochen hast. Wann ist denn der Punkt gekommen, CC mal von Beginn an zu brechen?
Jetzt.
Vielleicht ist der jetzt gekommen, ne?
Genau. Also ohne Frage. Du kannst jetzt bis zur vergangenen Woche sagen, okay, also gegen Kaiserslautern hat er eine halbe Stunde gespielt, etwas mehr als eine halbe Stunde. Jetzt gegen Bielefeld hat er 45 Minuten, eine Halbzeit gespielt. Was ist denn der nächste Schritt? Also der nächste Schritt dann, wenn du in Viertelstunden Schritten gehst, ist 60 Minuten und dann wechselst du ihn bestimmt nicht nach der 30. Minute ein, sondern bringst ihn von Beginn an, Punkt. So, also der ist in jedem Spiel bislang gefährlich gewesen, hat in jedem Spiel getroffen, aus meiner Sicht führt da gar kein Weg dran vorbei. Und er funktioniert auch in der Kombi mit Taichi Hara ziemlich gut. Du hast dann in Hara nochmal einen anderen Spieler, einen Spieler, der noch, also Cissé ist physisch, es ist nicht so, dass er unphysisch ist, aber Hara hat natürlich nochmal eine ganz andere Größe, kann da auch in der Luft nochmal anders agieren. Die beiden haben gut zusammengespielt. Hara hat ihm auch schon ein Tor aufgelegt. Das funktioniert. Es führt natürlich dazu, dass dann Martijn Kaas erstmal auf die Bank muss und in der Joker-Rolle dann eben ab der 60. Minute kommen kann. Du kannst natürlich auch da so Spielereien machen, stellst du offensiv das System um. So, wir haben über Viererkette gesprochen, wird dann vorne irgendwie 4-2-3-1 draus, dann kannst du Youssoufa Niang bringen über die Außen, der aus Köln ausgeliehen ist und sicherlich auch nicht für 10 Minuten Joker-Einsätze gekommen ist, sondern zu mehr taugt. Kommst du dann wieder über mehr Tempo, nimmst du dann doch vielleicht einen Ricky J. Jones, der jetzt für den es jetzt in den vergangenen beiden Spielen nicht für den Kader gereicht hat, versuchst du das? Das wäre auch eine Möglichkeit, weil Offensive, glaube ich, ist vielleicht sogar schon eher der Zeitpunkt gekommen, fundamentaler etwas zu ändern, jetzt nicht komplett alles umzuschmeißen, aber schon klarere Änderungen vorzunehmen als in der Defensive, die ja auch mehr Zeit braucht, um sich da einzuspielen.
Ja. Aber was ist eigentlich mit Kaas passiert? Also ich meine, ich erinnere mich noch auch an unsere Berichte, auch von unserem Kollegen Max, der auch im Trainingslager dabei war und eigentlich sehr positive Stimmung auch wahrgenommen hat. Und Kaas hat irgendwie so die alte Saison so abgelegt und es schien, also jetzt kommt es zu einem Neuanfang. So, und dann ging es ja auch ganz okay los und davon scheint jetzt nicht mehr so viel übrig zu sein.
Warum? Nee, also er hat die ersten drei Spiele vielversprechend dahingehend losgelegt, dass er viele Chancen hatte, viel davon versiebt hat. Man darf ja nicht vergessen, er hat immerhin schon ein Tor erzielt gegen Holstein Kiel. Also jetzt nicht, dass er komplett gefloppt ist. In den vergangenen beiden Spielen hat ihn das nicht mehr ausgezeichnet, was ihn sonst aus meiner Sicht noch ausgezeichnet hat. Er hat unheimlich viele Chancen gehabt. Er hat in den ersten drei Spielen 6 Großchancen herausgearbeitet. Das war der beste Wert unter allen Zweitligastürmern. Da hat er einen von gemacht. Gegen Kaiserslautern und in Bielefeld, also ich kann mich an gar keine, also ich kann mir in Kaiserslautern, kann ich mich an eine Situation am Ball erinnern und ansonsten an nichts, also an keinen Torschuss, nicht, dass er mal in einer guten Position war. Das ist ihm auch so ein bisschen abhanden gekommen. Tja, was ist mit ihm passiert? Also war das Bundesliga-Jahr, hängt ihm das so nach, dass er da so auf verlorenem Posten größtenteils stand, dass er einfach nicht wieder reinfindet in den Modus, dass er vor dem Tor eiskalt ist in der zweiten Liga. Weiß ich nicht, das ist ein gestandener Mann. Also er ist 27 Jahre alt, der hat schon einiges erlebt im Profifußball. Das kann es eigentlich nicht sein. Das ist vielleicht manchmal bei jüngeren Spielern so, die Topleistungen bringen und dann kommt ein Jahr lang, in dem sie voll raus sind und dann finden sie einfach nicht mehr auf dieses Niveau zurück. Mhm. Das sehe ich beim KSR nicht so. Ist ja auch nicht, dass er physisch, dass er verletzt ist und dass er da Defizite hat. Er hat ja starke Laufleistungen weiterhin. Es ist vielleicht einfach falsche Zeit, falscher Zeitpunkt momentan, falscher Ort, falsche Situation. Ich würde aber bei ihm nicht ausschließen, dass es auch mal wieder zu einem Lauf kommt.
Ja, lass uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Jetzt in der Lage, in der sich St. Pauli befindet, kommt jetzt Wolfsburg. Mhm. Topspiel, Sonnabendabend. So, du hast die Auftritte auch sicherlich verfolgt bisher, jetzt auch so ein kurioses 4-4 gegen Cottbus. Ja. Wie schätzt du die Mannschaft ein?
Ja, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, dass Wolfsburg da oben nicht einsam seine Kreise zieht, aber sich da oben doch relativ stabil festsetzt. Ich meine, gegen Cottbus haben sie 3-0 geführt, haben die ziemlich hergespielt. So ein 4-4, das passiert einmal in 10 Spielen, dass sie das wieder hergeben. Die 3-0-Führung zeigt natürlich, dass auch noch einiges volatil ist. Auch eine extrem neu zusammengestellte Mannschaft. Das funktioniert jetzt auch nicht von Spieltag 1 an. Aber ich glaube, so ab dem 10. Spieltag werden die schon ihren Lauf machen, weil einfach viel zu viel Qualität da ist. Und Qualität setzt sich ja über den Saisonverlauf im Normalfall immer durch. Wenn Wolfsburg anfällig ist, dann ja, vielleicht jetzt, 5. Spieltag, Heimspiel, es wird wirklich Zeit, dass mal bei St. Pauli was kommt, vielleicht entlädt sich das alles so, Sonnabendabend 20.30 Uhr am Millerntor-Stadion, Flutlichtspiel, das halte ich für eine eigentlich bestmögliche Gelegenheit, Wolfsburg da ein Bein zu stellen.
Das wäre nicht schlecht, weil danach geht es, glaube ich, gegen Cottbus,
in Cottbus,
also
genau,
bevor der Länderspielpause, ja. Also es könnte sich entspannen oder umgekehrt natürlich noch richtig
verschärfen,
richtig schwierig werden. Wir werden das uns in Ruhe anschauen. Und Robert, vielen Dank erstmal für deine Expertise und euch alles Gute. Und wir hören uns dann in einer Woche nach dem Topspiel gegen Wolfsburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.